Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Monatelang haben die Ampelfraktionen ja gerungen um neue Regeln für den Klimaschutz. Und die sind sich jetzt einig geworden. Am Nachmittag kamen die Meldungen, gestern Nachmittag, und es soll eine Reform des Klimaschutzgesetzes geben. Anders als bisher sollen Ministerien nicht mehr zu Sofortprogrammen verpflichtet werden, wenn die Klimaziele in ihren Bereichen gerissen werden. Stattdessen soll auf die Einhaltung dieser Ziele künftig sektorübergreifend geguckt werden. Das heißt ganz konkret, wenn ein Sektor, aktuell sind das Verkehr und Gebäude, die Ziele verfehlt, die Klimaziele, dann kann ein anderer Bereich, in dem bereits weniger CO2 ausgestoßen wird als geplant, das ausgleichen. Das wird als Abschwächung gesehen, weil man eben nicht mit dem Finger auf zum Beispiel den Verkehr zeigen kann und sagen kann, du. Aber man könnte doch auch sagen, Maja Göpel, das ist ein Kompromiss, der die Handschrift der Ampel trägt.
Ja, interessant ist ja, wieso jetzt Kompromiss auf etwas steht, wo ja gerade eigentlich vor 3 Jahren erst einer gefunden wurde. Und zwar, und das ist ganz wichtig, deshalb ist mir immer so wichtig, den Einzelfall einzubetten, ne? Also auch Kontext im Sinne von der Geschichte mitzuliefern. Und da gab es ja ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, was da gesagt hat, wir müssen jetzt schnell handeln, weil sonst der CO2-Ausstoß in Deutschland nicht schnell genug sinkt, um die Rechte zukünftiger Generationen ausreichend zu schützen, weil dann einfach nichts mehr im CO2-Budget übrig bleibt für sie und damit natürlich ein anderer Gestaltungsraum und höhere Kosten und so weiter auflaufen, inklusive natürlich der Klimaschäden, die dann alle treffen. Und in dem Kontext wurde ja ein vorher durchaus so laufendes Klimagesetz verschärft durch die Sektorziele, weil man gesehen hat, es gibt besonders eben diesen einen Bereich, Verkehr, in Deutschland vielleicht nicht ganz erstaunlich, weil wir eine Automobilindustrie sind, wird immer verschleppt und es kommt nicht so richtig was in Schub. Und das war ja eigentlich die Idee, zu sagen, wir müssen es nachschärfen, damit wir das ernst nehmen, dass wir Ziele auch erreichen wollen. Und in dem Kontext ist es jetzt auch wichtig, sich anzugucken, was in den 2,5 Jahren an Politikempfehlungen oder Bereitschaft zu Veränderungen aus dem Ministerium gekommen ist. Und da komme ich einfach zu der ganz klaren Conclusio, das ist kein Klimaschutzgesetz, sondern Verkehrsministeriumsschutzgesetz, weil da kam nichts. Also wenn man jetzt gesagt hätte, die haben sich richtig bemüht und es geht halt einfach gerade nicht schneller, dann kann man natürlich sagen, natürlich sollte man da kooperativ rangehen etc. Aber wenn man sich anschaut, was da passiert ist, dass der Expertenrat für Klima, also der Klimaexpertenrat, der ja tatsächlich die Vorschläge der Ministerien evaluiert, also auswertet, ob die Maßnahmen, die da vorgeschlagen sind, auch wirklich im Verhältnis zu den Zielen stehen und die erreichen können. Der hat das vom Verkehrsministerium ja nicht mal durchgelesen, weil er gesagt hat, es ist völlig klar, dass es überhaupt nichts bringt. Und das Tempolimit ist ja nur eins, was wirklich aus allen Ecken und Enden A, natürlich Reduktion mit sich bringen würde, und zwar ab morgen, und B, noch viele Co-Benefits wie weniger Lärm, aber auch weniger Verkehrstote und vielleicht sogar weniger Staus. Also gibt es ja auch interessante Studien dazu, wenn alles etwas temperierter läuft, dass es sich weniger blockt. Das heißt, das ist ja einfach dann einfach eine Blockade, die überhaupt nichts mit wirkungsvollen Maßnahmen zu tun hat, sondern mit parteipolitischer Positionierung. Und dann kann ich natürlich auch nicht sagen, ah ja, ist ein bisschen schwer jetzt gerade, deshalb müsst ihr jetzt mal einen Kompromiss finden. Also wenn alle sich nach bestem Wissen und Gewissen bemühten, dann kann man natürlich sagen, okay, und jetzt kriegst du ein bisschen von mir und bis dahin kriege ich von dir. Das ist so auch der Effort-Sharing-Mechanismus in der EU. Ne, da können wir unterschiedliche CO2-Emissionen teilen. Aber die Bereitschaft, sich überhaupt mal zu Veränderungen durchzuringen, die sollte schon erst gegeben sein.
Jetzt schreibt ein Hörer hier in den Chat, ja, aber der Autoverkehrssektor ist halt die heilige Kuh der FDP. Hat er einen Punkt?
Naja, nee, also es ist ja ein ganz seltsames Verständnis von, welche Rolle nehme ich ein. Ich nehme natürlich im Wahlkampf eine Parteienrolle ein, aber wenn ich ein Ministeramt bekleide, dann schwöre ich auch einen Eid. Und der Amtseid heißt da, ich werde nach bestem Wissen und Gewissen das Gemeinwohl oder Gemeinwohlorientierung verfolgen und Schaden vom deutschen Volk abwenden und die Freiheiten aller gleichwertig schützen. Und dann sind die AutomobilbesitzerInnen oder die Autolobby ja erstens in ihren Freiheiten nicht höher als die 80%, die sich ein Tempolimit wünschen. Und zweitens habe ich natürlich auch eine Verpflichtung, einen Klimaschutzvertrag, der ja völkerrechtlich bindend ist, bestmöglich versuchen einzuhalten, damit ich eine Reputation auch auf der internationalen Ebene überhaupt erhalten kann. Und da, finde ich, ist diese parteipolitische Positionierung in den letzten Monaten von eben besagter Partei tatsächlich in einen Kollateralschaden überwachsen, den man inzwischen the German Vote auf europäischer Ebene nennt. Und da muss ich mich natürlich fragen, in dem Moment, wo ich ein Ministeramt bekleide, habe ich nicht mehr allein parteipolitisch um mein Klientel zu vertreten, sondern gesellschaftliche Ziele zu erreichen. Dafür haben wir sie ja. Und die Nachhaltigkeitsstrategie ist eine übergeordnete Strategie, die für jede Regierungskonstellation gilt mit ihren Zielen.
Die Hörerinnen und Hörer hier im Chat die geben ihnen recht, da sind Wortmeldungen wie einen fauleren Kompromiss kann es gar nicht geben und fauler Kompromiss und Ampel kein Widerspruch. Oder ein Zuhörer schreibt auch, ganz in der Tradition der Politik der Verkehrsminister in den letzten 20 Jahren. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, aus dem Verkehrsministerium kam ja nichts. Es kamen verschiedene Aussagen in letzter Zeit, die diese Diskussion auch nochmal neu befeuert haben. Nach der Einigung jetzt auf das neue Klimaschutzgesetz hat Volker Wissing ja seine Drohung vor Fahrverboten zurückgezogen. Das war nochmal eine ziemlich hochgekochte Diskussion, würde ich sagen. Und er hat eben gesagt, dieser Kompromiss in der Ampelkoalition, der sei ein vernünftiger Schritt, weil das bisherige Gesetz mit massiven Freiheitseinschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger verbunden gewesen sei. Und Fahrverbote, die er ja angedroht hatte, wenn es keine Einigung gibt, die seien mit der Einigung endgültig vom Tisch. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, ein Minister muss nach bestem Wissen und Gewissen die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger garantieren wollen. Wahrscheinlich hat Verkehrsminister Wissing einfach ein anderes Verständnis von Freiheit und tut das, was er für Freiheit hält.
Genau deshalb war das Bundesverfassungsgericht-Urteil ja nicht irrelevant, weil es dem Freiheitsbegriff eine intertemporale Komponente, so wie es im Fachterminus heißt, gegeben hat. Das ist nämlich die Freiheit von heute, jetzt, hier und ich, nicht die Freiheit der anderen an anderen Orten und in der Zukunft automatisch übertrumpft, nur weil das dann meiner Sonntagsumfrage dient.
Jetzt steht dahinter ja aber die größere Frage, wie es möglich wird, so eine Transformation, und da spreche ich Sie jetzt als Transformationsforscherin an, gesellschaftsverträglich anzugehen. Weil es wird ja, und das kam, glaube ich, raus aus dem, was wir gerade besprochen haben, nicht gehen, wenn alles so weiterläuft, wie es läuft, sozusagen. Dann ist dem Klimaschutz nicht gedient. Das heißt, es wird Verzicht geben müssen, es werden Zumutungen geben müssen, da sein müssen. Und da geht es mir dann immer so, dass in dieser Diskussion sehr schnell diese Verbotskeule rausgeholt wird, was die Diskussion in so eine Richtung lenkt, die dann, wo man gar nicht mehr inhaltlich schaut, was brauchen wir denn, sondern wo wirklich dieses Verbot, dann dieses vermeintliche Verbot dann diskutiert wird. Und ich frage mich wirklich oft, wie man diesen Mechanismus aufbrechen kann, dass wirklich gesellschaftlich, wirklich ernsthaft nach diesem Freiheitsbegriff im Rahmen der Klimakrise gesucht wird.
Mhm. Ja, also wir haben typische Blockaden für diese Transformation oder auch überhaupt Nachhaltigkeitspolitik, weil genau wie Sie beschrieben haben, ist so, dass es braucht ja Strukturwandel. Und Strukturwandel hat auch eine Zeitlichkeit. Und es ist, ich nenne das manchmal das Delta of Doom, weil es kurzfristig anstrengend ist, unbequem ist. Kostet. Wir müssen was Neues lernen, wir müssen anders investieren. Es gibt überall Baustellen, es gibt noch nicht die Infrastruktur, auf die ich leicht umsteigen kann. Und dann geht es ja aber darum zu zeigen, wo es mittelfristig dann wieder eine neue Form der Wohlstandssicherung gibt, die innerhalb der planetaren Grenzen, sprich den Realitäten des 21. Jahrhunderts, dann auch resilient und widerstandsfähig funktionieren kann. Und das geht immer verloren, und zwar durch diese strukturelle Kurzfristigkeit, dass nur auf Kosten geschaut wird. Das wird ja auch in vielen Bereichen deshalb diskutiert, die Schuldenbremse ja auch. Können wir nicht anfangen, Ausgaben von Konsumtiven von Investiven zu trennen, damit man genau weiß, wenn wir jetzt zum Beispiel in die erneuerbaren Energien investieren, wird mittelfristig auch der Energiepreis reduziert werden und diese Nebenfolgen natürlich reduziert werden, was unbedingt einen volkswirtschaftlich, aber auch privatwirtschaftlich positiven Nutzen haben wird. Aber jetzt ist es erstmal teurer. Aber ist das dann eine Verschuldung oder ist das eine verantwortungsvolle Investition? Da geht's schon los. Also wie wollen wir die Kosten-Nutzen-Kalkulationen definieren? Und wie kommen wir aus dieser Kurzfristorientierung raus? Und die andere Frage ist ja wieder, warum schreie ich Verbot? Da bin ich wieder bei der historischen Einordnung. Ist ja nicht so, dass sich irgendwer diese Sachen von heute auf morgen ausgedacht hätte. Wir haben ja seit 50 Jahren diskutieren wir darüber, dass wir Dinge anders machen sollten. Die Energiewende, 98 gab es das erste große Gesetz dazu. Es ist ja klar, in welche Richtung es geht, und es gab ganz viele Mechanismen von Selbstverpflichtungen, von Zahlungen, von Anreizsystemen und so weiter. Und wenn irgendwann die alle reißen und man merkt, man kriegt die Ziele nicht besser in den Griff, dann ist eine verbindliche Regel für alle, das ist ja meistens das, was wir Verbot nennen, durchaus ein Befreiungsschlag für Investitionen. Es gibt eine Richtungssicherheit, aber auch, wenn wir es sozial anschauen, habe ich dann endlich das Gefühl, es ziehen alle mit. Und das ist zum Teil das, was eben auch runterfällt in dieser Debatte. Wenn wir es alles über den Preis steuern, sind natürlich diejenigen, deren Portemonnaie kleiner ist, sehr viel stärker genötigt, sich zu verändern, als diejenigen, die sagen, naja, kommt aus der Portokasse. Und deshalb sind manchmal diese klaren Ansagen, das nehmen wir aus dem Verkehr, das ist kein Standard mehr, der ins 21. Jahrhundert passt, eigentlich ja nur ein Fortschrittsbeschleunigungsinstrument, was Sprunginnovationen vielleicht zulässt, und nicht ein Verbot, selbst wenn wir uns dann unsere Gewohnheiten verändern müssen. Aber die Frage ist ja, wie gehen wir eigentlich davon aus, dass Gewohnheiten, die wir heute, 2024 haben, in irgendeiner Weise 2030, 2035 noch die gleichen sein werden. Das ist so der letzte Punkt, dass diese Behauptung, dass alles so bleiben könnte, wie es heute ist, wenn wir nichts verändern würden aktiv, das ist natürlich komplette Farce. Also es wird verändert bei Design oder bei Desaster. Und das sind so die drei Punkte. Also welche Zeitlichkeit gucke ich mir an bei den ganzen Kosten-Nutzen und wie stark sind so diese Gewohnheiten und der Normalismus und warum wird er eh nicht so bleiben, wie er heute ist? Und dann natürlich wirklich zu überlegen, was sind Gewohnheiten und was sind Standardsicherungen, damit unsere Art, sich fortzubewegen, halt zukünftig funktionieren kann.